Ja, guten Morgen. Seid ihr alle da? Ja, ich habe das Gerät jetzt neben mich gelegt. Ich hoffe, es fällt nicht runter. Wo ist mein Zettel mit den Ansagen, die ich vorher machen wollte? Ja, genau. Zwei Hinweise wollte ich geben, die mir gestern noch zugetragen worden sind. Ich habe jetzt deinen Namen vergessen. Wer war das mit Täterarbeit? Matthias. Also er hat mich darauf hingewiesen. Ich glaube, zwei Sachen waren ein bisschen missverständlich und dem Matthias war wichtig, das zu nochmal zu erwähnen. Und zwar habe ich so ein bisschen flapsig gesagt, dass es für Täterarbeit ist jetzt out und dafür gibt es kein Geld mehr. Das stimmt nur partiell. Also ich kenne Täterarbeiter, die das sagen, aber Matthias sagt, da ist sehr viel getan worden in den letzten 20 Jahren und das ist auch gut so. Tatsache bleibt aber, und das war mein Fokus, weil wir ja über die Wahrnehmung von Tätern in der Öffentlichkeit geredet haben, dass Täter keinen Kredit mehr haben. Also die 68er haben sehr viel mehr Mitleid mit Tätern gehabt und die versucht, vor der Polizeigewalt zu schützen und das mit ihrer Kindheit zu erklären, als das heute der Fall ist, wo so ein Täter gleich mal schnell zu einem Monster abgestempelt wird und dann sich brausen gehen kann. Ja, der zweite Hinweis hat die posttraumatische Belastungsstörung und ihre Karriere betroffen. Das habe ich nachgelesen und habe mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt, wahrscheinlich. Und zwar habe ich da gesagt, ja, dass es ohne körperliches Korrelat oder so ähnlich auskommt. Tatsache ist aber, dass es im Unterschied zum KZ-Syndrom, das ja vorher das medizinische Beschreibung von so einem Trauma gewesen ist, ohne Annahme von einer organischen Schädigung auskam und auch ohne Bezug auf die Disposition bzw. die Persönlichkeit. Also das ist quasi die Neuerung und nicht wie der Matthias, nein, ja, Matthias und Matthias. Zu Recht gesagt hat, nicht ohne körperliche Symptome. Also körperliche Symptome gibt es ja sehr wohl, Zittern, Verkrampfungen, Flashbacks, alles Mögliche. Ne? Ja. Die zweiten Hinweise, die ich machen wollte, sind ein bisschen eigennützig oder auch nicht. Kurz bevor ich zu dieser Tagung gekommen bin, habe ich festgestellt, dass mein Opferbuch, dieses Buch hier, vor 2 Jahren verramscht wurde, ohne dass der Verlag mir was mitgeteilt hat davon und mir die Chance gegeben hat, mein Buch noch zu kaufen. Ich habe dann eine Woche eben vorher festgestellt, ich habe nur ein Buch und habe dann panisch auf Amazon alle Bücher aufgekauft, die es antiquarisch zu haben war. Das hat sich so auf so 15 summiert, von denen noch 7 da drüben liegen. Also alle, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht in 3 Wochen mein Buch zu kaufen, das sind die letzten Exemplare. Und das Buch gibt's nur noch auf Kindle, also auf E-Book. Das zweite habe ich eine Liste gemacht, und weil ja mein neues Buch erscheint im Herbst und ich weiß nicht, ob manche von euch sind ja auch Journalisten oder vielleicht interessiert an dem Buch oder auch an einer Rezension, da habe ich eine Liste. Ich habe alle E-Mail-Adressen, will aber nicht Leute zumüllen. Alle, die gerne informiert werden wollen, wenn das neue Buch erscheint, also das alte Buch ist weg, dafür kommt das neue Buch, ist ja auch was, die können sich dann auf die Liste eintragen. Ich habe da einen kleinen Büchertisch gemacht, vielleicht besteht ja nachher Interesse, mit wichtigen Büchern von René Girard, den ich jetzt und heute vorstellen werde. Ja, ich habe zu gestern viel Feedback bekommen, viel Positives, und die meisten haben eigentlich gesagt, dass sie diese Mischung aus ich extemporiere und soll aber auch ein bisschen lesen, gut finden. Also Und natürlich nachher werden wir wieder diskutieren, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, weil ihr da teilweise, glaube ich, mehr Experten seid als ich. Ich bin keine Theologin, meine Kultur interessiert, kulturgeschichtlich interessiert. Und den Vortrag von heute habe ich wieder zweigeteilt. Also im ersten Teil stelle ich euch die Theorie von René Girard vor. Das ist eine Theorie der Entstehung der Kultur. Und im zweiten Teil geht es dann ums Christentum. Dazwischen machen wir eine ganz kurze Pause. Den ersten Teil werde ich euch weitgehend mündlich vorstellen und dann noch anderthalb Seiten lesen. Ich bin immer so ein, ich will immer alles wissen. Deswegen ist es für mich, ich schaue auch nicht Filme ohne Untertitel, weil ich dann immer Angst habe, dass den wichtigsten Satz ich verpasse, weil es gerade schlampig gesprochen wurde oder so. Deswegen blutet mir mein Herz, wenn ich nicht alles vorlesen kann, was ich geschrieben habe. Aber ich mache das jetzt als Kompromiss für die verschiedenen Interessenlagen. Dass ich den ersten Teil euch mehr erkläre und im zweiten Teil, wo es um das Christentum geht, da möchte ich alles vorlesen, auch so, wie ich es schriftlich formuliert habe, um nicht wieder irgendwelche begrifflichen Missverständnisse zu erzeugen, die wir dann erst klären müssen, bevor wir in die Diskussion gehen. Wie gestern bitte ich alle, nicht sofort unbedingt alles verstehen zu wollen, sondern das mal sickern zu lassen. Das ist eine Theorie, René Girard, der hat eine Theorie zur Entstehung der Kultur vorgestellt, wo man sich erstmal ein bisschen reindenken muss, bis es so richtig drinnen ist. Und deswegen bitte nicht auszucken innerlich, wenn man erstmal nur Opfer, mimetisch, Zyklus, Gewalt, was hört. Wir haben nachher natürlich wieder Gelegenheit nachzufragen. Ja, ich bin auf René Girard gestoßen, so circa 2002. Da war ein Interview in der Zeit, ein großes mit ihm. Und er ist dort befragt worden zu 9/11, zu islamistischem Terror, hat aber auch zu Jesus gesprochen. Und ich war da mehr als erstaunt. Ich war da wirklich geflasht, weil das für mich so viele Sachen auf einmal erklärt hat, die mir vorher unerklärlich waren. Und auch eine neue Perspektive auf das Christentum eröffnet hat, das mir damals sehr fern war und mich vielleicht ein bisschen damit versöhnt hat, mit dem Kerngedanken, der dahinter steckt, aber auch die ganze Geschichte von des Christentums und aber auch dieses heutige Gebaren, das wir gestern besprochen haben, geholfen hat zu verstehen. Ich bin ja im Herzen bin ich eine Aufklärerin und Girard ist auch, glaube ich, in seinem Herzen ein Aufklärer. Er ist vor 2 Jahren gestorben, 1927er Jahrgang, ist ein Franzose. Und er liest das Neue Testament als Aufklärung, also als Offenbarung, in der der Prozess des Sündenbockprozess offengelegt wird. Also die Tatsache, dass jemand unschuldig geopfert wird in der Passionsgeschichte, offengelegt wird. Und Girard war früher, er hat einen lustigen akademischen Weg vollzogen. Er war zuerst Literaturwissenschaftler, dann wurde er Anthropologe und zum Schluss wurde er Religionsphilosoph, hat sich stark mit den Mythen beschäftigt. Und sein Hauptwerk ist 1972 erschienen, das heißt Das Heilige und die Gewalt. Und das war auch einer der Schlüssel, die mich in diesem Zeitinterview so geflasht haben, dass er diesen merkwürdigen Zusammenhang von Religion und Gewalt erklären kann, den niemand versteht, weil alle wissen ja, dass Religionen auf Frieden ausgerichtet sind. Wie kann das sein, dass es da immer wieder zu Gewaltexzessen kommt und offenbar auch Gewalt im Inneren der Religion wohnt oder gewohnt hat. Dazu hat er eine sehr schlüssige Theorie, also wie ich finde, die interessanteste Theorie über den Konnex von Heiligem und Gewalt vorgelegt, bereits 1972. Girard ist, ich habe Philosophie studiert, den kennt niemand, er ist unbekannt. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass er sich dann im Laufe seiner Forschungen, also er hat erst angefangen, die Mythen zu analysieren, hat dann über den werden wir dann noch sprechen, einen mimetischen Zyklus aus den Mythen filtriert und später erst, also nach das Heilige und die Gewalt, in dem das dargelegt ist, hat er festgestellt, dass dieser Zyklus eigentlich in Nutze in der Passionsgeschichte schon seit 2000 Jahren aufgeschrieben ist. Und das hat dazu geführt, dass der ehemalige Agnostiker dann konvertiert ist. Also er hat sich der katholischen Kirche angeschlossen und es gibt auch teilweise Theologen, die sich mit ihm befassen, nicht sehr viele. Aber in Innsbruck gibt es zum Beispiel den Wolfgang Pallava, dessen Buch habe ich da drüben auch hingelegt. Und ich glaube persönlich, dass es der Hauptgrund ist, warum Girard in der Theorie, in der Philosophie nicht rezipiert wird, weil ja, er sich aufgrund seiner Theorie konvertiert hat. Und das Interessante für mich ist aber dabei, dass man von Agnostiker auf Katholik. Das Interessante für mich ist aber dabei, dass man, um diese Theorie zu verstehen und nachzuvollziehen, nicht glauben muss. Ja? Also diejenigen, die versuchen wollen, diesen Konnex von heiligen Gewalt nachvollziehen, die müssen keine Christen sein können. Bei ihm hat es zu einer Konversion geführt. Ist aber nicht zwingend notwendig. Deswegen ist für mich nicht ganz verständlich, warum er so ein Ausgeschlossener aus dem Diskurs ist. In Frankreich und USA ist es ein bisschen anders. Also er ist in diesem, wie heißt das, Dingsbumsort, dieser französische Akademie-Mitglied, war Professor in Stanford, hat mit vielen führenden Intellektuellen Gespräche geführt. Aber in meinem Studium ist er mir nie untergekommen und alle, die ich kenne, die Philosophie studiert haben, die haben auch noch nie von dem gehört. Ich habe ein Radio-Interview gemacht, so ein fünfteiliges, als das Buch erschienen ist. Da hat mich der Redakteur aus dem Zimmer gepfiffen. Ja, wer ist das überhaupt? Warum reden wir nicht über Freud? Ja, erstens, mein Buch fußt auf Girard. Und zweitens, über Freud wissen eh schon alle alles. Und Girard kennt niemand. Deswegen habe ich das vorgestellt, möchte ich das vorstellen. Ja, also er sitzt quasi zwischen allen Stühlen und das ist, glaube ich, auch das Interessanteste, also sowohl vom glaubensmäßig, aber auch wissenschaftlich, dass er eben diese verschiedenen Wissenschaften durchlaufen hat, um diesen einen Punkt zu finden, aus dem er dann seine Theorie entwickelt hat. Was mich auch daran besonders angesprochen hat, ist, dass er Mythen ganz anders sieht als normalerweise die im deutschsprachigen Raum seit der Klassik, glaube ich, gesehen werden. Weil ich persönlich mochte Mythen noch nie, weil ich habe Mythen nie verstanden und ich fand es immer diese komischen Gewalttaten und dieses Unlogische, irgendwie war mir das nicht zugänglich. Und heutzutage werden ja Mythen gern so als fröhliche, naive Ursprungserzählungen angesehen, wo früher alles schön und einfach und naiv war und fröhlich und dann kommt der Monotheismus und die Gewalt fängt an. Und Girard sieht das genau umgekehrt. Er sieht in den Mythen, er hat aus den Mythen einen Zyklus herausgefiltert und zwar hat er da Mythen aus der ganzen Welt analysiert, also nicht nur griechische, sondern auch aus Polynesien und aus allen möglichen Weltregionen und ist draufgekommen, dass die die gleiche Struktur haben und immer von einem Opfer erzählen, ja in den meisten Ursprungsgeschichten vom Hinduismus über polynesische Religionen bis zum Christentum steht ja ein Opfer am Ursprung. Und Girard sagt, dass in den Mythen gibt es auch ein Opfer, aber das Opfer wird als schuldig angesehen. Und Mythen sind nach seiner Auffassung Erzählungen über das Opfer, aber aus der Sicht der Täter. Deswegen sind die Opfer, Ödipus und so weiter, immer schuldig. Aus den Mythen hat er diesen mimetischen Zyklus filtriert, der eine Kulturtheorie darstellt und versucht, sich vorzustellen, wie der Mensch vom Tier zum Mensch geworden sein könnte. Also es ist eine Theorie, die das Christentum ernst nimmt, aber auch mit der Evolutionstheorie vereinbar ist. Das finde ich auch persönlich sehr spannend. Natürlich ist das spekulativ, weil im Prozess der Hominisation vor circa 1 Million Jahren war niemand dabei, der das aufgeschrieben hätte. Und wenn es stimmt, dass Mythen verdrehte Geschichten sind, also nach Girard sind Mythen Erzählungen über Opfer, aber aus der Sicht der Täter. Und die Täter stellen Opfer ja immer als schuldig dar, weil sie, so wie heute noch, weil sie waren es natürlich nicht, sondern das Opfer hat Schuld gehabt. Und die mimetisch heißt diese Theorie, weil sie auf dem dem menschlichen Lernprozess per Nachahmung fußt. Also Girard sagt, dass im Mensch im Gegensatz zum Tier weniger Instinkte hat. Ich glaube, dem kann jeder folgen. Und am meisten durch Nachahmung lernt. Sehr wichtig spielt bei ihm der Begriff des Begehrens. Also Begehren ist immer, das Begehren von Menschen richtet sich immer auf andere Menschen. Also sie ahmen, so wie Kinder und Eltern, aber auch eben Geschwister, ahmen das nach, was andere machen. Und dadurch kommt es notwendigerweise zu Rivalitäten. Also wie bei manchen Tierarten gibt es ja Hierarchien und das ist bei Menschen nicht so naturgegeben. Und diese Hierarchien führen regelmäßig zu Rivalitäten, die dann eskalieren können. Und der Grundgedanke von Girard ist, dass wenn diese, also man stellt sich da so frühmenschliche Gruppen vor, dass wenn diese Rivalitäten eskaliert sind, dass die Gemeinschaft, also eine kleinere Menschengruppe, sich über einem unschuldigen Opfer vereint hat. Weil davon erzählen alle Mythen. Und dieses Opfer ist meistens ein Fremder, ein Kind, eine Frau, behinderte Ödipus hat einen Klumpfuß. Also er hat sich all diese Opfer angeschaut und hat auch da eben so eine Struktur erkannt, indem diese Gemeinschaft, in der diese Konflikte eskaliert sind, zu so einem Krieg aller gegen alle, ein unschuldiges Opfer finden, vereinen sich alle wieder, das Opfer ist tot, der Frieden ist wiederhergestellt, weil man hat ja was Gemeinsames. Man stellt sich halt eine Gemeinschaft ohne Sprache vor. Alle sind erstaunt, wie das zustande gekommen ist und erklären das Opfer im Nachhinein zum Gott. Also das ist nicht die Theorie, wie sie sonst oft gibt, dass Götter von Menschen erfunden werden, sondern Girard sagt, dass Menschen ihre Opfer vergöttlicht haben, also divinisiert haben. Und dieser Fremde, und so ist es auch in den Mythen nachzulesen, er bringt da zahlreiche Beispiele, die jetzt hier zu weit führen, dieses Opfer, das von außen gekommen ist, dieser Fremde, der immer in einem Akt kollektiver Gewalt getötet wird, das sind Steinigungen, Stoßen von der Klippe und solche Sachen. Also das finde ich auch sehr spannend. Es ist auch gleichzeitig eine Theorie kollektiver Gewalt. Dieses Opfer wird dann vergöttlicht. Und ja, weil kaum war der da, waren alle wieder befriedet. Also er hat uns den Frieden gebracht. Aber wie es halt unter Menschen so sind, dieser Friede hält nie auf ewig. Und so bricht nach einer Weile wieder Rivalitäten aus. Und dann erinnern sich die Menschen an das Opfer, das ja funktioniert hat. Also das Opfer hat ja den Frieden gebracht. Also dieses erste Opfer, das ist ungeplant. Also das ist ein willkürliches Opfer von kollektiver Gewalt. Und dann, damit entsteht dann der Ritus. Viele Riten weltweit spielen ja Opferungen nach an einem stellvertretenden Opfer. Und das waren Menschen früher, dann Tiere und später Pflanzen und alles Mögliche. Und durch diesen Ritus entsteht die Kultur, weil das ist ja eine Struktur, die Gemeinschaft, da muss man gemeinsam agieren. Man hat ein Wort, vielleicht war Opfer auch das erste Wort. Man hat einen Toten, entdeckt, dass es den Tod gibt, muss mit dem was machen, ein Grab vielleicht. Und so erklärt Girard die Entstehung der Kultur aus dem Überschuss des Begehrens und dem Geist der Nachahmung. Ja, daraus folgt sehr viel, das wir dann nachher besprechen. Ich möchte vom ersten Teil, ich muss mal schauen, wie spät es ist, noch anderthalb Seiten vorlesen, wo ich so ein bisschen gedrängt den Übergang habe. Und dann machen wir 5 Minuten Pause. Und dann würde ich euch den zweiten Teil, das sind 4¼ Seiten, immer wenn ich umblätter, wisst ihr schon, eine weniger, würde ich euch dann geballt vor den Latz knallen. Ihr müsst das verdauen durch Fragen stellen, die wir dann, entweder ich oder ich kann die Girard'sche Theorie erklären, ihr könnt dann euch fragen, was das mit dem Opfer Jesu für euch auf sich hat. Also ich lese noch ein Drittel Seiten vor. Dann machen wir 5 Minuten Pause und kommen dann zu der Revolution, so wie Girard es nennt, des Christentums in Bezug auf Opfer und Gewalt. Riten beruhen auf Substitution bzw. Verschiebung. Zuerst wird die Gewalt auf ein Opfer verschoben, das unschuldig war und an die Stelle der Gemeinschaft tritt, das Gründungsopfer. Dann wird das Heilige mit einem wird die Heilung, dieser Frieden, den das Opfer gebracht hat, mit einem Prozess wiederholt, der nicht der ursprüngliche war, dem stellvertretenden Opfer. Eine harmlosere Form der Gewalt, die die Gemeinschaft von der Selbstauslöschung durch unkontrollierte Gewalt schützt. Also es geht eigentlich immer um Minderung von Gewalt. Es geht nicht um Gewalt, sondern um weniger Gewalt. Also eigentlich geht es um Frieden. Also das Ziel ist immer das Frieden. Der Frieden, und Girard sagt, dass Religionen auf den Frieden ausgerichtet sind, archaische Religionen, aber unter Zuhilfenahme von Gewalt. Also Frieden für alle minus eins, das Opfer. Und einer muss dafür bluten. Funktion des Rituals ist es, die Gewalt zu reinigen, das heißt, sie zu täuschen und an Opfern auszulassen, die mit Sicherheit nicht gerecht werden und die sich nicht wehren können. Das konnten Kinder sein, Schwache, Behinderte, Fremde oder auch Tiere. Religiöses und moralisches Verhalten zielt im Alltag unmittelbar und im ritualisierten Leben mittelbar auf Gewaltlosigkeit ab. Und zwar paradoxerweise über die Vermittlung von Gewalt, sagt Girard. Auch die rituelle Nachahmung ist sich nicht bewusst, was sie nachahmt, enthält jene Form von Verkennung, die Girard eine grundlegende Dimension des Religiösen nennt. Es wirkt nur, solange man sich seiner eigenen Funktion nicht bewusst ist. Aber die Opfermethode ist ja eine Methode, ein Opfern und alle kriegen den Frieden, zumindest für eine Zeit lang, kann auch aus anderen Gründen nie auf Dauer sicher sein, denn das System kann sich abnutzen, dann kommt es zu einer Krise des Opferkults. Da gibt es auch Mythen, aus denen man das herauslesen kann. Und die Opfer werden selbst im archaischen Sinne sinnlos, da sie die Ausbreitung von Gewalt nicht mehr verhindern. In einer solchen Phase sieht Girard die heutige Zeit. In der Moderne funktioniere das Gründungsopfer nicht mehr. Geblieben sah aber eine fundamentale Neigung der Menschen, sich auf Kosten eines beliebigen Opfers ihrer Gewalt zu entledigen. Das moderne Streben gilt der Gleichheit und sieht deswegen Unterschiede als Hindernis an. Aber in früheren Gesellschaften waren es die Unterschiede, die zur Erhaltung und Wiederherstellung des Friedens beitrugen. Stände, Kasten, Heiratsverbote, Tabus etc. sind Ergebnis des Ritus und hatten einen lebenserhaltenden Sinn, weil sie halt Rivalitäten unterbunden war, haben. Man war in eine Kaste reingeboren und da hat man sich zu begnügen gehabt und hat nicht mit allen rivalisiert, so wie es ja heute ist. Sie werden seit mehr als 200 Jahren, seit der Aufklärung und der Französischen Revolution, mit ihrer Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eingerissen, diese Verbote. In einem in der Geschichte beispiellosen Prozess der Entdifferenzierung, die Girard als eine Form der Opferkultkrise ansieht. Diese Entdifferenzierung, die am Ende des 20. Jahrhunderts in die sogenannte Globalisierung mündete, jetzt sind wir auf der ganzen Welt im Wettbewerb und damit immer schneller, immer größere Teile der Weltbevölkerung erfasste, hat zu einer zumindest nominellen Gleichheit im Kleinsten und Größten, von der Konkurrenz zwischen Mann und Frau bis zur weltumspannenden Wettbewerb der Wirtschaft geführt, also zu steigenden Spannungen. Sie kann aber gleichzeitig als der Grund für die erstaunliche Mobilität der Moderne und deren überragende Effizienz gelten. Ohne sakrifizielle Mittlerinstanzen, sakrifiziell ist das Fremdwort für Opfer, müssen sich die Menschen auf immer und ewig miteinander versöhnen oder sie finden sich mit dem baldigen Aussterben der Menschheit statt, ab, fordert, formuliert Girard im Jahr 1978, angesichts von Atombombe, weltweiten Wettrüsten und zunehmender Umweltzerstörung. Das bedeutet, wenn sich der Mensch der mimetischen Ansteckung hingebt, besser, erfolgreicher und reicher zu sein als andere und diese zu beherrschen, um Ersteres sicherzustellen, gibt es keine Opfermechanismen mehr, die ein Garant für einen zumindest zeitweiligen Frieden darstellen. Die Zweischneidigkeit der Gewalt als Gift und Gegengift, also Gewalt stellt Frieden her, ist Gewalt, aber will Frieden herstellen, ist auch im altgriechischen Begriff Pharmakon bzw. Pharmakos sichtbar, der in der Antike in der Bedeutung von Gift und Heilmittel gebraucht wurde und ein Menschenopfer bezeichnet, einen Sündenbock, der für Reinigungsrituale vorgesehen war. Die Athener unterhielten regelmäßig eine Reihe von entarteten und unnützen Wesen auf öffentliche Kosten. Wenn dann irgendein Unheil wie eine Seuche, Trockenheit oder Hungersnot die Stadt heimsuchte, opferten sie zwei dieser ausgestoßenen Sündenböcke. Ja, das sind alles Aspekte der so fröhlichen, naiven Antike, die immer gerne ausgeblendet werden. Da gab es wirklich am Stadtrand, haben die sich ein paar Sündenböcke, also Menschen, gehalten. Und wenn irgendwas kam, hat man die halt dann einfach geopfert. In der Wiege der Demokratie. Seit Voltaire wird Religion in der öffentlichen Diskussion gerne als etwas Sekundäres, um nicht zu sagen Unnützes und Parasitäres angesehen, von Mächtigen und oder Ideologen erfunden zum Zwecke des Ausbaus oder der Rechtfertigung von Herrschaft und Unterdrückung. Nach der mimetischen Theorie ist das Religiöse aber keineswegs unnütz. Es hält sich die Gewalt als übermenschlich vom Leibe und versucht sie zu bändigen. Damit entzieht es dem Menschen seine Gewalt und gibt ihr eine Form, aus der Kultur entsteht. Denn der Ritus kommt zwar nicht ohne Gewalt aus, stellt aber trotzdem das aktive Bemühen dar, die Harmonie zwischen den Gliedern der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, auf Kosten eines einzigen, des Sündenbocks. Nicht die stets ins Feld geführte menschliche Angst vor dem Tod, sondern der Wunsch nach Friede innerhalb der Gruppe firmiert in dieser Erklärung also als Ursache der Entstehung von Religion. Mit dem ermordeten Opfer wird dabei von dem in den Prozess der Hominisation eingetretenen frühmenschlichen Wesen, also zwischen Mensch und Tier, das sich um das erste Lynchopfer schart, auch die erste Leiche und damit der Tod entdeckt. Der Ritus lässt die Menschen allmählich aus dem Heiligen auftauchen. Er ermöglicht es ihnen, ihrer Gewalt zu entgehen. Er entfernt sie von ihr und er verleiht ihnen alles Denken und alle Institutionen, die ihre Menschlichkeit definieren. Der Mechanismus des versöhnenden Opfers bringt das erste Objekt und die Sprache hervor, das symbolische Denken und den Unterschied zwischen drinnen und draußen, in der Gemeinschaft und ausgestoßen, gut und böse, sowie den Antrieb, das Reale zu erobern. Am Anfang war der Mord. Ist ja in der Bibel auch so, ist bei Freud auch so, also ist in allen Gründungsmythen, ist am Anfang ein Mord. Und aus diesem entstand das erste, erstand das Wort. Ich will sagen, womöglich war die Bezeichnung für das Opfer also sogar das erste Wort. Und mit dem Moment, in dem das Opfer bezeichnet wurde, die Schwelle von Tier zum Menschen überschritten. Der Mensch wurde sich seiner selbst bewusst, seiner Macht und seiner Gefährdung, das heißt der Gemeinschaft, seiner Angewiesenheit auf diese und seiner Sterblichkeit, die im Prozess des Opfers auf unheimliche Weise zusammengeschweißt scheinen. Ja, damit entlasse ich euch in eine 5-minütige Pause, bevor wir dann auf die christliche Interpretation des Opfers kommen und einiges von dem, was ich jetzt gesagt habe, umgedreht wird ins Gegenteil.